Freiheit. Ich habe lieb.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Alte Fremde, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo und wir reden heute über die Kita, also die Kita-Eingewöhnung. Man kann sich eigentlich kein langweiligeres Thema vorstellen, sondern Kita-Eingewöhnung. Wenn ich das früher mitgekriegt hätte, dass sich irgendjemand darüber unterhält, hätte ich dem direkt in den YouTube-Beutel gekotzt.
Wirklich, ich bin mehr als nur interessiert und gespannt, wie das bei euch läuft. Ob ihr jetzt in eine ganz normale Standard-Kita gegangen seid oder ob ihr...
Du tust immer so, als ob ich so elitär bin mit allem.
Nee, nicht elitär.
Du guckst so ein bisschen mit so einem neidischen Dorfauge da drauf.
Ich hab
jemand, der im Speckgürtel von Berlin wohnt, nicht mehr in Berlin.
Hallo, ich bin immer noch Berliner.
Nee, bist du nicht. Und du bist jetzt Brandenburger, was auch schön ist, ne?
Ja, ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob bei dieser Kita, die du jetzt ausgesucht hast, die Eingewöhnung über irgendwelche ätherischen Öle funktioniert oder ob die ganz klassisch abläuft.
Überhaupt nicht. Das läuft ganz... Also erstmal war die Suche nach der Kita ein richtiger Krampf und wir wollten eigentlich in eine andere Kita. Wir wollten in so eine Hardcore-Waldorf-Kita. Es gibt so eine Waldorf-Kita-Community mit so einem Anschluss an Forschungszentren und einer Theatergemeinschaft.
Wirklich, hört sich gruselig an, während die Kinder da irgendwo im Keller verschachert und für irgendwelche Experimente verwendet.
Total gut alles. Also allein schon, wie die Pädagogen reden dort. Es ist sehr, sehr frei und toll. Ganz, ganz toll. Naja, und da waren wir 3 oder 4 Mal zum Bewerbungsgespräch.
3 Mal zum Bewerbungsgespräch?
Da gibt es immer so Vorrunden, wo man hingehen muss.
Wo sind wir denn bei Popstars oder was?
Es fühlt sich wirklich so an, als ob du eine 400-Euro-Dreizimmerwohnung haben willst in Berlin und es sind 120 Leute bei der Besichtigung.
Wow.
Und alle sind so total gönnerisch bei diesen Veranstaltungen. So, ja, ja, also es wäre auch toll, wenn du den Platz bekommst. Aber du merkst, unterbewusst ist so der harte Hustle. Es gibt nichts Wichtigeres als den Werdegang des Kindes für diese Eltern.
Ja.
Und das merkst du in jeder Pore, dass eigentlich eine Riesenkonkurrenz ist. Es ist so wie so ein NBA-Draftplatz, wo jemand in die NBA gerufen wird und die Eltern können definieren, wer auf dem ersten Platz ist.
Also gerade bei diesen Alternativen, wo ja, ich weiß nicht, Konkurrenz nicht unbedingt eine Rolle spielen sollte, sondern wie du gerade schon gesagt hast, man gönnt eigentlich allen alles und man will gar nicht hier unbedingt den ersten Platz haben. Darum geht's gar nicht, wir sind alle gleich.
Es ist wie unter Jurastudenten in der Bibliothek, die verstecken gegenseitig die Bücher.
Ist es so?
Ja. Ich habe eine Freundin, die hat Jura in Berlin studiert und die haben gegenseitig die Bücher versteckt. Ah, dass sie dann weiterlernen konnten. Das hatte aber natürlich den Effekt, dass immer nur einer das Buch nutzen konnte. Also wirklich richtig dreckig.
Aber ihr habt in dieser Kita jetzt keinen Platz bekommen.
Wir haben in dieser Kita keinen Platz gekriegt.
Warum denn nicht?
Weil es gibt mehrere Runden da. Ne? Es gibt diese Vorauswahl, wo 60 Leute auf 2 Plätze kommen. Dann laden die 8 Leute in so ein persönliches Gespräch ein. Und da waren wir auch dabei. Und in diesem persönlichen Gespräch hatten wir einen total guten Flow und es lief alles total gut und wir haben gelacht und man hat einfach gemerkt, die Leute laden dich ja letzten Endes ein oder holen sich das Kind in die Kita, wenn die auch mit den Eltern gut klarkommen und alles wird ja über Emotionen gesteuert. Das heißt, wenn du in so einem Gespräch bist, erstmal gute Emotionen herstellen, das ist 90% der Miete. Und dann kam eine Aussage.
Von dir?
Von meiner Ex-Freundin.
Ah, natürlich. Nicht von dir. Wow.
Die ich, glaube ich, als sehr wackelig empfunden.
Oh nein, du schiebst nicht wirklich deiner Ex-Freundin so ein bisschen die Schuld in die Schuhe.
Nicht ein bisschen, sondern richtig.
Okay, was hat sie gesagt?
Die haben halt gefragt, ob es irgendwelche Unverträglichkeiten gibt.
Oh nein.
Und zu dem Zeitpunkt hatte Lilla so eine kleine Laktoseintoleranz.
Nein.
Und dann hat sie das noch gesagt und auf einmal war so, du hast so richtig in den Gesichtern gesehen, so, okay. Und dieses Thema extra Kochen wurde dann angesprochen.
Nein.
Und ich meine, du hast ja selber mal in einer ähnlichen pädagogischen Einrichtung gearbeitet.
Das darfst du nicht.
Du hast natürlich überhaupt gar keinen Bock auf Kinder, die irgendwie
eine extra Wurst
brauchen. Ich dachte schon so, okay, das ist unsere Karte raus. Das ist das Ende. Und komischerweise wurden wir auch nicht mehr angerufen.
Nein. Das darf man auf gar keinen Fall.
Natürlich
weil
nicht.
Die Kinder haben das nichts. Erst wenn man den Platz hat, fängt man an mit den ganzen Befindlichkeiten, die man als Eltern für das eigene Kind
und
zu Hause auch hat.
Er muss doch ein bisschen früher Mittagsschlaf machen.
Genau.
Und nein, verwenden wir nicht als Wort. Wir sagen, es gibt doch noch andere Chancen. Ja, genau. Und klar, ich habe das zweimal erwähnt, aber da gab es dann ihrerseits einen krassen Ausraster, dass ich glaube, das könnte damit zusammenhängen. Am Ende ist es auch egal.
Ja, natürlich.
Also am Ende müssen wir mit den Gegebenheiten leben, die jetzt vorhanden sind.
Also was man machen darf bei so einem Gespräch, man darf natürlich sein Kind nicht idealisieren und in den Himmel loben. Man muss natürlich auch Schwächen oder kleine Eigenheiten, die dieses Kind hat, formulieren, die aber
im Rahmen sind. Er ist so pedantisch, er räumt immer so gründlich auf nach dem Spiel.
Also zum Beispiel wäre, was er gar nicht mag, ist, wenn man ihm nach dem Essen direkt die Hände wäscht. Man muss 2 Minuten warten und ihn kurz noch sitzen lassen. Das sind so Kleinigkeiten, wo die Erzieherinnen sagen, ja, das ist gut, seinen eigenen Willen durchsetzen, das leben wir. Also man muss so kleine Nuancen.
Ich hätte mir so ein Coaching holen müssen von dir. Ne? Weil das sind Sachen, die sind gut.
Wenn du nur Sachen sagst, die perfekt sind, werden die noch viel schlimmer, als wenn das Kind nur schlechte Sachen hat. Weil dann denken die, okay, das ist ein richtig verwöhnter Bengel, der ja richtig Terror macht.
Und die Eltern sind so schlimm, die denken nur, dass ihr kleines Kind ein Superstar ist.
Weil das Schlimme am Ende sind gar nicht die Kinder, sondern die fordernden Eltern, die in der Kita stehen und sagen...
Die haben Fragen gestellt, da wusstest du genau, allein wegen der Frage kommst du nicht in die nächste Runde. Also es waren so wirklich so eklige Fragen, ich weiß sie leider nicht mehr, aber so, wo du denkst, was ist denn mit dir los? Hier sitzen 60 Leute und du stellst so eine Frage. Natürlich musst du auch in so einer Runde ein bisschen auffallen mit Lustigkeit, mit lustigen Sprüchen und mit Sympathie und also einfach so, du bist der Vater, den sie dort haben wollen. Du kannst natürlich nicht sagen, ja, was fehlt denn hier noch in der Kita? Sie brauchen neue Computerräume. Okay, ich habe eine gute Verbindung zu IBM.
Also ich weiß eine Frage, die man nicht stellen sollte. Zum Beispiel, wie ist denn das? Wir sind beide berufstätig. Wäre es dramatisch, wenn wir unser Kind ab und zu mal 10 Minuten später abholen, als die Kita-Schließzeit ist?
Okay. Captain Obvious.
Das wird auch nicht oft vorkommen, aber ich meine...
Wie ist denn die Betreuung in den Ferien? Weil sie arbeiten ja auch ganz viel in den Ferien.
Ja, genau.
Auch nicht so gut, ne?
Auch nicht so gut. Oder
was ist die früheste Zeit, die wir
unser Kind kriegen? Genau, ganz... Wie ist denn das mit der maximalen Zeit?
Wie lange dauert denn so eine Eingewöhnung im Durchschnitt, wenn man wenig Zeit hat?
Also der Frederik, der ist wirklich schon so selbstständig, der kann schon so viel alleine. Vielleicht können wir die Eingewöhnung auch einfach verkürzen.
Genau.
Bei Felix ist es übrigens so, dass wir auch zu Eltern mutiert sind, in einem bestimmten Punkt, die ich früher gehasst habe. Ich habe ja auch mal in der Kita gearbeitet und auch dort Eltern kennengelernt, wo ich sagte, wow, wie kann man das nur seinem Kind antun? Und zwar gibt's in den Kitas ja Mittagsschlaf und der wird gerade von den Erziehern sehr genossen, weil die Erzieher in dieser Zeit auch Mittagsschlaf machen können oder sich extrem ausruhen können.
Oder die machen halt rum, wenn die in irgendeiner Weise sich anziehen finden. Mhm, genau. Hast du mal in der Schlafpause von Kindern dann so in dem Gruppenraum mit einer anderen Erzieherin?
Ich hatte ein Praktikum in einer Kita gemacht und da war eine andere Erzieherin, die noch gerade erst angefangen hat und auch sehr, sehr jung war, also in meinem Alter, 2 Jahre jünger, glaube ich, und die habe ich sehr attraktiv gefunden und habe auch mit ihr schon angebandelt und ich habe immer versucht, mit ihr in der kleineren Gruppe die Schlafrunde zu machen und habe auch immer versucht, dann in ihre Nähe mich zu setzen, dass man vielleicht mal irgendwie blöd nebeneinander einschläft oder da irgendwie, also es war...
Was hattest du dir da vorgestellt, dass man auf einmal so von hinten andockt?
Ich wollte keinen Sex oder um Gottes Willen, nein, ich wollte einfach nur...
Was macht ihr da?
Eine Basis schaffen, das ist eigentlich ziemlich widerlich, über diese kuschelige Kinderatmosphäre, weil die Kinder kommen ja alle und kuscheln mit einem.
Und wenn man dann
hast du da in der Hose? Ein
nein, nicht die Kinder. Sondern
aber wenn du dann mit der Erzieherin kuschelst und dann kommt so ein Kind dazwischen und du hast einen Boner.
Ja, das ist zum Glück
nicht passiert. Und in dem Moment guckt jemand von den Eltern rein, weil er heute sein Kind doch früher abholen muss. Und du musst mit so einer Lanze da aufstehen und zur Tür gehen und kommst gerade aus dem Schlafraum.
Deswegen hatte ich mal sehr enge Jeans an, um das zu vermeiden. Auf jeden Fall habe ich mit der versucht, in dieser Kuschel-Kinder-Atmosphäre auch leicht Körperkontakt zu generieren. Also nur so Arm an Arm in der Hoffnung, dass sich daraus dann
mehr... Und hat sich daraus mehr entwickelt?
Mm, ja.
Ach, habt ihr gebimst?
Amen. Also nicht in der Kita, aber später.
Und hast du ihr gesagt, dass du es geil gefunden hättest, wenn ihr in dem Schlafraum...
Nein, das hätte ich auch nicht geil gefunden, weil der ist heilig. Der ist
aber deswegen heilig. Ja.
Nein, der ist heilig. Also du meinst, während die Kinder... gut, die Kinder können ja...
Nein, die Kinder nach Feierabend.
Ja, so. Genau, das wird
natürlich gehen. Jetzt verräume ich dich mal in diesen kleinen Betten hier.
Schade, daran habe ich nie gedacht.
Hätten auch die das ausgehalten, diese kleinen Zwergenbette?
Das wäre ganz cool gewesen.
Die ist wirklich kaputt.
Aber um nochmal zurückzukommen, es gab immer Eltern, die von den Erziehern verlangt haben, ja, also der Frederik, der schläft abends so schlecht ein, könnten Sie bitte dafür sorgen, dass er keinen Mittagsschlaf macht?
Oh Gott.
Und das geht natürlich nicht, dass ein Kind aus der Gruppe herausgenommen wird und keinen Mittagsschlaf macht, wenn alle Mittagsschlaf machen oder ruhen, ist es ja.
Würde ich einfach gar nicht machen, würde ich sagen. Ja, klar, geht das.
So, und jetzt sind wir in der, genau der Situation, dass Felix abends extrem schlecht einschläft, wenn er Mittagsschlaf macht. Also wir hatten jetzt auch Urlaub oder um Weihnachten herum hat er einfach keinen Mittagsschlaf mehr gemacht, weil wir am Tag so viel unternommen haben und war dann am Nachmittag kurz müde, aber er schläft jetzt dann abends um 19 Uhr, 19.30 legt er sich ins Bett, braucht 20 Minuten und dann schläft er ein. Wenn er Mittagsschlaf macht in der Kita, hat meine Freundin, ich nicht, 2,5 Stunden mindestens abends zu tun, damit er einschläft.
Der sammelt ja ganz schön Kraft da bei dem kleinen Mittagsschlaf.
Ne? Auf jeden Fall. Und jetzt sind wir
ein Schnellcharger, also ist ein kleiner Tesla.
Und jetzt sind wir Eltern, die in der Kita stehen und sagen, also wäre es vielleicht möglich, dass Felix keinen Mittagsschlaf macht. Und welche Antwort kriegen wir? Natürlich die gleiche, die ich damals auch gegeben habe. Das wird nicht funktionieren. Alle Kinder ruhen zumindest und machen Mittagsschlaf.
Er braucht nicht schlafen in der Zeit. Er braucht nur ruhen. Wir sind dann über Bekannte an den Kita-Platz rangekommen, über einen Ex-Freund von meiner Schwester, der hatte seine Tochter da und da war es dann auf einmal relativ einfach. Mhm. Er hat der Erzieherin die Nummer von uns gegeben, die Erzieherin hat uns angerufen, wir sind hingefahren, haben uns vorgestellt, und peng, wurden wir direkt genommen.
Wow, Vitamin B.
Es ist Vitamin B am Ende. Alles im Leben ist Vitamin B. Es ist richtig unfair.
Bei Kita-Plätzen ist es schlimmer als irgendwo anders. Das darf auch eigentlich keiner wissen. Sonst gibt es ein richtig hartes Stasi-Reglement, dass man kontrolliert wird. Zumindest die Kitas.
Ja, aber es ist doch einfach so. Ne? Man schustert ja alles seinen Freunden und Bekannten zu. Mhm. Also egal, was passiert, würdest du ja auch genauso machen wahrscheinlich. Es ist alles Vitamin B. Und dann haben wir, ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, den Platz gekriegt.
Habt ihr zufällig die Eltern kennengelernt, die den Platz nicht bekommen haben? Sind die vielleicht so traurig rausgegangen, während ihr...
Die gab es in dem Sinne nicht, weil die hatten keine wirkliche Ausschreibung, sondern die hatten einen Platz frei. Mhm. Und die haben, glaube ich, in der Kita gefragt, denn, ob jemand Freunde und Bekannte hat.
Never, die haben Wartelisten, hundertprozentig. Es ist eine Kita im Berliner Innenraum.
Ich weiß nicht, jetzt das machst du mir ein schlechtes Gewissen.
Da sind bestimmt 50 Kinder auf der Warteliste.
Ich würde mich selber hassen.
Ich auch.
Aber gut.
Was ist es denn jetzt für eine Kita geworden?
Das ist so eine Mischkita. Da verfolgen die verschiedene pädagogische Konzepte. Einmal Montessori, einmal Waldorf. Best of all worlds ist das. Also das ist der Einfluss aus den besten Schulen, sagen sie jedenfalls. Was ein bisschen komisch ist, es sind sehr chaotische Räume. Es ist so eine Altbauwohnung, so eine Berliner Altbauwohnung, wo ganz große Regale stehen, wo überall alles vollgestellt ist mit irgendwelchen Spielsachen. Man sagt ja, oder hast du gesagt, der Raum ist der dritte Erzieher. Mhm. Und der erzieht auf jeden Fall ziemlich chaotisch. Aber insgesamt ist da ziemlich ruhig. Es ist ein Konzept, wo 1- bis 5-Jährige zusammen sind. Mhm. 14 Kinder oder 13 Kinder, 2 Erzieher. Also läuft alles.
Also es ist eine ganz kleine Kita mit 13 Kindern sind mehr. Es gibt keine zweite Gruppe.
Nee.
Ach, krass.
Und die gehen einmal in der Woche.
Und 2 feste Erzieher?
Ja.
Vollzeit?
Ja.
Okay, gut.
Danke, dass ich deinen Segen habe.
Nee, es ist ein... Schon ein etwas luxuriöses System.
Ja?
Also eigentlich sagt man ja, dürfte ein Erzieher 12 Kinder alleine.
What? Das ist, ich frage mich immer, wie die das handeln. No. Ey, wenn einer irgendwie mal kotzen muss oder auf Toilette, dann sind 11 Kinder irgendwie außer Rand und Band.
Also da die von 1 bis 5 ist, die Kita, sind da ja auch Kleinstkinder dabei, dann ist der Schlüssel höher. Ich glaube, der Schlüssel, den ich gerade gesagt habe, der gilt ab 2 oder 3. Wo die Kinder schon einigermaßen
aber eigentlich sind. Aber selbst dann. Also ja. Ich stell dir mal vor, 2 Erzieher mit 24 Kindern.
I know it.
ich stell mir das im öffentlichen Nahverkehr vor. So eine U-Bahn fährt ein und du musst 24 Kinder handeln mit 2 Leuten. Wie geht das? Bindest du die aneinander? Hast du denn so Kabelbinder, wo du die Handgelenke aneinander
die sind binden?
So eine Kette.
Die sind einfach so ein Schwarm, so ein Pulk zusammengedrückt mit so einem Seil drumherum gebunden.
Wenn ein Kind so stürzt, dann zieht es die anderen Kinder nach. So. Oder die können gar nicht stürzen, weil die Kette in sich so stabil ist.
Ja, die müssen so fest zusammengezurrt sein, dass sie nicht umfallen können.
Eine Kinderkette. Naja, und Lille hat jetzt die letzten 2 Wochen Eingewöhnung gehabt. Mhm. Ich habe sie ein paar Mal dorthin gebracht, aber immer nur bis zur Kita-Tür, weil die Eingewöhnung macht meine Ex-Freundin.
Ja, es sollte auch nur einer machen.
Ja, ist glaube ich auch sonst zu viel. Man merkt schon, dass es sie ganz schön fordert. Die Erzieherinnen sind sehr engagiert und wir haben dann in der ersten Woche gedacht, so 4 Tage reicht eigentlich. Und den 5. Tag, Lil hat dann immer schlecht geschlafen, verbringen wir mal zu Hause. Dann haben wir gleich einen Anruf von der Erzieherin gekriegt, dass sie mal darüber reden möchte. Mhm. Und was wir jetzt für ein Gefühl haben und was positiv gelaufen ist. Wir dachten uns einfach nur, wir wollen einfach mal einen Tag zu Hause relaxen, wenn das okay ist. War nicht so okay.
Und ja, ist auch schwierig in der Einwilligung und Gewöhnungsphase. Also ich verstehe den Wunsch zu sagen, nach 4 Tagen ist es so anstrengend, wir nehmen sie mal einen Tag raus. Aber ich glaube, gerade in diesen ersten 2 Wochen ist es wichtig, dass so 4 Tage wie möglich am Stück.
So eine Stringenz.
Ja, nur damit auch das Kind lernt, okay, das ist die Kita.
Das ist meine neue Welt.
Hier muss ich jetzt leider ohne Mama und Papa leben und mit fremden Personen meine Zeit verbringen.
Eigentlich schon komisch, ne?
Krasses Gefühl. Eigentlich ist Kita in Großstädten ein sehr skurriles Konstrukt.
Was hältst du für eine gute Zeit, um sein Kind in die Kita zu schenken?
Vom Alter jetzt, wie altes Kind? Also ich hatte ja beides. Wir hatten Marie mit 1 Jahr in die Kita geschickt, 1 Jahr und 1 Monat. Und das war zu früh. Also das war okay. Aber Marie hatte noch bestimmt 1 Jahr lang Probleme, in die Kita zu gehen. Sie ist dann zwar immer freudig abgeholt worden und war
natürlich,
der Tag war super.
Hergekommen.
Nein, aber auch der Tag war super. Aber morgens wollte sie nicht so wirklich gehen. Und wir haben uns dann bei Felix entschieden, das nochmal ein 1/2 Jahr nach hinten zu verlagern, so dass er mit 1,5 Jahren in die Kita gegangen ist. Und das war viel, viel besser. Muss man aber auch sagen, Felix hat natürlich, da er immer mitkommen musste, wenn wir Marie in die Kita gebracht haben, schon erlebt, wie es ist, wie das funktioniert. Er fand es schon von Anfang an natürlich total spannend, da Kinder zu sehen, die, er wurde auch immer umgarnt als der Kleine, schon als Baby. Und er geht mittlerweile unglaublich gerne in die Kita. Also der sagt morgens auch die Namen der Erzieher und will in die Kita gehen. Also es ist ganz anders als bei Marie. Und das hat, glaube ich, aber schon damit zu tun, dass wir uns entschieden haben, ihn 1/2 Jahr später zu schicken, weil er da einfach noch ein bisschen älter war. Ich glaube, er konnte auch dann laufen, was ja auch nochmal ein großer Unterschied ist im Gegensatz zum krabbelnden Kind. Und zusätzlich halt, dass er gelernt hat durch Marie, wie es ist, in der Kita zu sein. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mein Kind, glaube ich, mit 2 Jahren in die Kita schicken.
Okay, also es gibt noch recht neue Studien dazu und die sagen 3 Jahre
ist
ein gutes Alter.
Ach krass.
Krass spät, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hatte ja immer die Sorge, dass Lilla viel zu spät in die Kita kommt und dass sie damit den sozialen Anschluss verpasst und sich überhaupt nicht eingewöhnen kann mit anderen Kindern, weil sie Einzelkind ist. Aber anscheinend ist das überhaupt nicht der Fall. Also klar, sollte man soziale Kontakte haben und auch irgendwie Räume aufsuchen, wo andere Kinder sind. Aber 3 Jahre, sagen diese Studien zumindest, habe ich zumindest in einer Arte-Doku gesehen.
Oh, dann muss ich.
Das muss stimmen. Fernsehen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Arte.
Naja, macht auch absolut Sinn. Also wenn ich mir auch meine Tochter angucke, so mit 3, sind die schon weitestgehend fertig so als kleiner Mensch.
Ist natürlich ein Luxus, den man absolut sich in irgendeiner Weise leisten können muss und auch will.
Ja.
Also will im Sinne von, bin ich bereit, auf Geld zu verzichten und runter zu graden, dafür, dass mein Kind länger zu Hause bleiben kann?
Genau.
Oder kann, ist es überhaupt möglich bei meinem Arbeitsplatz? Ne?
Genau.
Also nicht überall ist ja Teilzeit möglich oder ein anderes Modell, dass man sagt, man nimmt ein Sabbatical oder was auch immer.
Ja.
Und auch nicht finanziell möglich, weil der Verdienst dann so gering ist, dass man sich überhaupt nicht mehr das leisten kann, innerstädtisch zu wohnen zum Beispiel. Ist krass teuer geworden.
Auf jeden Fall.
Und deswegen bin ich ganz froh, dass Lilla jetzt erst in die Kita gekommen ist, mit genau 2 Jahren eigentlich.
Ja.
Weil für sie ist es immer noch schwierig und anspruchsvoll. Aber man merkt, dass sie sich langsam behaupten kann, sie kann sich ausdrücken. Und deswegen ist es eine ganz gute Zeit. Sie ist übrigens, meine Ex-Freundin ist übrigens schon in den ersten Konflikt, in die ersten 2 Konflikte geraten mit der Erzieherin.
Jetzt schon?
Ja, das erste war, dass wir den Tag zu Hause geblieben sind. Dann hat die angerufen halt und meine Ex-Freundin hat überhaupt gar keinen Bock auf das Gespräch.
Aber habt ihr sie abgemeldet?
Ja, klar. Wir haben Bescheid gesagt und gesagt, dass so und so der Plan ist gerade und dass sie sich nicht gut fühlt. Und der zweite Konflikt war, dass Lilla krass angefangen hat zu weinen, als die Erzieherin ihr irgendwie Nein gesagt hat bei irgendeiner Sache. Und dann gab es die Riesendiskussion, ob Lilla das Wort Nein kennt und ob wir das verwenden.
Und verwendet es ihr?
Natürlich. Aber trotzdem reagiert sie recht heftig darauf. Sie weint dann, also es ist eher so ein betroffenes Weinen. Es ist nicht so ein Nein, ich will kein Nein, sondern es ist so ein komisches Weinen, als ob sie denkt, sie hat was ganz, ganz falsch gemacht und wir sie dafür bestrafen. Also es ist ein merkwürdiges Weinen. Und das hat die halt festgestellt und darüber haben die dann geredet, dann hat sie gefragt, die Erzieherin, und mein Ex hat sich, glaube ich, ziemlich angegriffen gefühlt in ihrem Erziehungsstil. Und darüber gab es dann so einen Schlagabtausch.
Aber wie, also warum? Also ich meine, es war ja anscheinend nur eine Frage der Erzieherin, um für sich halt den Rahmen besser feststecken zu können.
Ja.
Was müssen wir, auf was müssen wir achten mit dem Kind? Müssen wir vielleicht an bestimmten Punkten vorsichtiger sein? Wie energisch wir zum Beispiel unsere konsequenten Richtlinien in der Kita durchsetzen? Müssen wir ihr vorsichtiger beibringen? Oder ist es jetzt einfach nur eine neue, und dafür ist die Eingewöhnung ja da, ist es nur eine neue Verhaltensweise, dass das Kind zeigt, weil es jetzt in einer neuen Situation ist, die zu Hause aber so gar nicht oft auftritt?
Naja, Lilla ist ja das Haupttätigkeitsfeld meiner Ex-Freundin
im Moment.
Und in dem Moment, wo du die Person, also das kleine Kind in irgendeiner Weise diskreditierst oder wenn du das so wahrnimmst, dann greifst du ja auch eigentlich dein Werk an, was du geschaffen hast, weil sie steckt ja viel Zeit in die Erziehung und fühlt sich ganz persönlich angegriffen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Ego-Angriff. Und da fällt es in so einer Situation, glaube ich, schwer zu sagen, am Ende wollen beide das Beste für das Kind. Ne? Die Erzieherin will vielleicht ein einfaches Kind, was gut funktioniert, aber auch das Beste für das Kind. Das unterstelle ich jetzt mal einfach, weil den Eindruck hat sie. Und das Gleiche will meine Ex-Freundin ja auch.
Ja.
Aber dadurch, dass sie sich angegriffen fühlt von dem, was sie sagt, kann sie das gar nicht sehen, das größere Ganze.
Mhm.
Und dann hatten wir natürlich ein Gespräch darüber und dann habe ich gesagt, hat sie wirklich dich angegriffen in ihrem Erziehungsstil oder hat sie Fragen gestellt? Ich brauche dir das gar nicht erzählen. Und dann dachte ich mir so, wow, wenn ich noch nicht mal so eine Frage stellen kann, dann kann ich mit ihr da fast gar nicht drüber reden.
Also du warst vielleicht auch am Ende nur der Punching Ball für die Sachen, die sie eigentlich gerne der Erzieherin gesagt hätte. Also
klar, traut sie sich denn auch nicht.
In der Diskussion vielleicht auch zu sagen, hey, ich würde mir wünschen, dass wenn sie Kritik haben an meinem Erziehungsstil beziehungsweise ihnen Sachen auffallen, dass sie die nicht gleich an mir festmachen, sondern vielleicht hat das Kind auch individuell entschieden. Kann ja sein. Aber du warst anscheinend der richtige Straf-Punching-Ball, den man in dem Moment...
Ja, ich habe einfach dann die Schnauze gehalten und gar nichts mehr gesagt.
Das ist doch besser.
Das merke ich, dass ich mich in der Beziehung zu meiner Ex-Freundin einfach nur zurückziehe. Es ist so wie so ein kleiner Bunker, wo ich drin bin und sage, der Raketenangriff kann kommen. Ich gehe gar nicht mehr mit ihr in Kontakt. Also es ist eigentlich total krank, was ich mache. Sie hat heute, wir waren zusammen frühstücken und...
Bist du immer noch am Wohnung aufschließen oder?
Nein, ich klopfe.
Okay.
Natürlich. Heute Morgen habe ich aufgeschlossen.
Ich wusste es.
Nein, aber das lag daran, dass wir eine Zeit vereinbart haben und die dann doch geschlafen haben noch. Und dann hätte ich halt eine halbe Stunde vor der Tür warten müssen.
Das geht natürlich nicht.
Und dann habe ich geklopft und dann habe ich aufgeschlossen. Aber normalerweise warte ich immer, bis mir aufgemacht wird. Und ich habe richtig gemerkt, sie hat so ihre Füße auf mir abgelegt. Und dass mein Körper das schon gar nicht mehr will, dass er so reaktiv da drauf ist. So Abstand.
Ja, natürlich.
Also richtig. Das
mache ich ja, ist ja schon bei mir so.
Also so eine richtige innerliche Wut und Abneigung. Und eine Neutralität in dem Sinne, dass ich einfach gar nichts mehr mit ihr zu tun habe, auf einer ganz komischen Art und Weise. Ich habe dir ja neulich gesagt, dass sie gefragt hat, ob wir Freunde sind. Und ich habe gesagt, wir sind keine Freunde, wir sind Eltern. Und irgendwie verletzt es mich auch, ihr sowas zu sagen. Und andererseits ist es das, wo ich gerade drin bin, in dem Zustand, in dem ich bin. Und das ist das, was ich ihr sagen kann.
Aber es ist ja auch das, worum es sich am Ende in einer getrennten Beziehung, die ihr erlebt, sein...
Wir sind keine Freunde.
Ihr seid Eltern, genau. Es geht darum, dass ihr Eltern seid. Und das Wichtigste für euch beide ist Lilla. Also mehr sollte es eigentlich nicht unbedingt gehen. Es sei denn, es entsteht vielleicht doch nochmal irgendwas. Aber solange das wirklich klar ist, dass da nichts entsteht von einer Seite oder von beiden, kann das einzige Ziel eigentlich nur sein, hey, wir müssen als Eltern so gut wie möglich für Lilla funktionieren.
Aber es wäre auch schön, wenn man irgendwann befreundet wäre. Und da, also ich meine, sie ist ja auch witzig und sie hat auch viele nette Seiten, aber ich kann mich tatsächlich nicht öffnen, da bin ich zu schwach für im Moment, weil immer wieder Bombardierungen kommen aus dem Nichts heraus, wo ich mir denke, so wow, heute Morgen war ich ein bisschen müde und ich habe dann mal so für 5 Minuten auf der Couch abgehangen und einfach so relaxed. Und so, warum bist du schon wieder so müde?
Was?
Und ich so, fick dich, habe ich so innerlich gedacht, weil ich scheiße lange arbeiten war gestern und weil ich das ganze Wochenende über Lilla hatte und eigentlich noch keine einzige Sekunde für mich. Deswegen bin ich müde. Und deswegen erlaube ich es mir, um 7 Uhr morgens, nachdem ich das Frühstück gemacht habe, mal kurz auf der Couch zu relaxen. Also ich wurde innerlich richtig angepisst und ich habe einfach nicht drauf geantwortet, weil ich gedacht habe, ich will auch keinen Streit jetzt. Ich kann mittlerweile verstehen, wie so richtig eklige, ignorante Kellermänner entstehen, die sich einfach nur in den Keller verziehen.
Dass ihre Man Caves sich bauen.
Ich habe einfach nicht geantwortet und habe so mit den Schultern gezuckt und weitergemacht. Ich bin ein bisschen, habe mich angestrengt, dass ich irgendwie wacher bin und gespielt.
Wieso hast du nicht einfach weiter in deinem Gym? Konntest du auch nicht.
Ich möchte auch nicht, das war so 5 Minuten relax und ich möchte auch nicht dann, wenn ich so eine Kernzeit von 1,5 Stunden am Morgen mit Lilla habe, müde sein.
Ja.
Und dann ist es halt so wie, wenn du eine Klausur schreibst, dann gibst du halt Mühe und bleibst wach. Oder wenn du gerade den tödlichen Sekundenschlaf hattest im Auto.
Und um jetzt nochmal auf die Kita zurückzukommen, nachdem ich jetzt nochmal mitbekommen habe, wie euer Morgen läuft, wie wird es dann in Zukunft laufen? Wirst du sie bringen nach der Eingewöhnung? Wird deine Freundin sie bringen? Wechselt ihr euch ab?
Wir werden uns abwechseln. Also Lilla wird 3 Nächte in der Woche bei mir schlafen.
Mhm. Und dann bringst du sie natürlich.
Genau, und dann bringe ich sie und den Rest der Zeit, also 4 Nächte bei meiner Ex. Und dementsprechend wechseln wir uns ab. So ist zumindest jetzt die Theorie. Mal gucken, wie das in der Praxis klappt.
Und wie lange bleibt Lilla in der Kita? Wie viele Stunden habt ihr bekommen?
Wir haben eine Komplettbetreuung.
Also ich glaube, das sind 7,5 Stunden. Kann
7,5 Stunden darf man, glaube ich.
Mhm. Und ihr macht 8.
Und wir sind die 10 Minuten später Eltern. Nee, wir machen jetzt erstmal nur kurz 5 Stunden für die ersten Wochen, Monate und dann gucken wir, wie es läuft. Muss ja auch nicht so lange. 5 Stunden ist schon eine ganz schön lange Zeit.
Wir bringen unsere Kinder auch um 9 in die Kita und holen sie so um 14.30 Uhr ab. Die sind 5,5 Stunden da.
Okay. Also muss man sich ja auch leisten können von der Zeit.
Also
muss man sich leisten können.
Aber viel länger, also Marie sagt schon, ist es schon gewohnt, dass sie meistens eine der Letzten ist, die kommt. Stimmt nicht ganz, sie ist so mit im morgendlichen Gym.
Und die Erste, die abgeholt wird.
Eine der Ersten, die abgeholt wird, ja, das ist sie schon gewohnt.
Und das ist okay für sie?
Ja, das ist absolut okay für sie. Und ich glaube, es ist auch okay, für, wenn man sich das leisten kann.
Am
das
Ende?
Reicht auch, sind 5,5 Stunden. Überleg dir das mal, wie lange, also wann warst du in den letzten 5 Jahren mal 5,5 Stunden irgendwie regelmäßig mit einem Pulk von Freunden unterwegs und hast den ganzen Tag irgendwelche Sachen gemacht, gespielt, weiß nicht, außer wenn man vielleicht mal im Urlaub war, aber ansonsten gibt es das Szenario.
Ja, mir ist mal aufgefallen, dass gerade am Wochenende, ja das stimmt, und mir ist aufgefallen gerade am Wochenende, dass man für die effektive Spielzeit, wenn man nicht zu Hause bleibt, so viele Wege zurücklegen muss in der Stadt, dass man, wenn man dann guckt, was man dann letzten Endes an Kernzeit hatte, wenn man zum Beispiel schwimmen fährt oder in den Zoo, wie viele Wege dazwischen liegen und wie viel Kernzeit irgendwo spielen ist und nicht dann auch im Zoo irgendwie zum Spielplatz oder im Schwimmbad zum Schwimmbecken umziehen, ausziehen, anziehen, Wege. Das Leben besteht aus fucking Wegen.
Hey, frag mich mal, ich fahre jeden Morgen eine Stunde lang zur Arbeit.
Wow.
Bin dann dadurch in, ich glaube, das ist ja in Berlin ganz normal. Aber das habe ich mich auch gefragt, warum auch Marie oft sagt, sie möchte gar nicht erst los, sie möchte zu Hause bleiben und spielen. Und da wird auch mitunter reinspielen.
Sie ist einfach effektiv, sie weiß, dass es Wege bedeutet, wenn die jetzt irgendwo hinfahren.
Klar, dass man lange sich ins Auto setzen muss oder in die BVG und vorher auch vielleicht noch was essen muss. Also das auch drumherum immer das alles geplant werden muss, genau, bis es dann end zu diesem Kernmoment kommt, wo man dann schwimmen ist oder im Zoo oder in irgendeinem Spielland oder was weiß ich. Also es stimmt schon, dass durch diese, ist auch ein Großstadtphänomen, glaube ich, dass man nicht mehr wie früher dann irgendwie sagt, hey, geh vor die Tür, deine Freunde spielen drüben in der Scheune als Beispiel, da ist euer Tobeland, viel Spaß, sondern dass man immer jetzt gezielt sich Ausflüge raussuchen muss, wo man hinfährt und dann das auch logistisch einplanen muss.
Wenn du entscheidest, was am Wochenende gemacht wird oder wenn ihr Freizeit habt unter der Woche, entscheidest du dann im Sinne deiner Kinder und wie viel Prozent ist im Sinne deiner Kinder und wie viel Prozent ist in deinem Sinne, wenn ihr was macht?
Bei Ausflügen?
Ja.
Also wir machen unsere Ausflüge, wenn wir sie mit den Kindern planen, gibt's auch für die Kinder in erster Linie.
Aber gibt es denn da so Mittelmodelle, wo du sagst, so, ich finde es hier nicht ganz so scheiße und das Blablabla-Land war so eklig laut, da fahre ich jetzt nicht nochmal hin, obwohl meine Kinder da Spaß hatten?
Ja, es gab ein Tobeland außerhalb von Berlin, irgendwo in Brandenburg, wo man 3/4 Stunde hingefahren ist. Da fahre ich nie wieder hin. Das war so eine kunterbunte Plastikwelt, wo die Kinder hatten krass viel Spaß. Das war so ein riesengroßes, mit Rutschen und Klettertürmen und allem so ineinander verwoben. Wir waren da 2,5 Stunden, die wollten nicht gehen, die waren durchgeschwitzt. Für die war es mega cool, aber ich habe es gehasst. Es war, die Atmosphäre da drin war widerlich. Es gab auch so einen schönen Fastfood-Stand mit Cola, Pommes und so Fake-Burger, die halt nicht von der großen... Es war richtig, mich hat's geschüttelt danach. Und da fahren wir nicht nochmal hin. Marie hat sogar nochmal gefragt, ob wir da nochmal hinfahren können. Ich meine, nein.
Wie heißt das? Plasticland?
Das heißt Plasticland. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Und wenn wir Ausflüge machen, gucke ich schon, also es gibt ein paar so Tierparks außerhalb von Berlin auch, wo sich so Spielplätze und Tierpark, so ein Tierpark mischt. Das finde ich für mich auch einigermaßen angenehm, weil auch die Strecke, die man zurücklegt, man läuft auch einen langen Weg durch diesen Park durch. Also es ist nicht so, man fährt irgendwo hin und dann setzt man sich eigentlich wieder nur und lässt die Kinder alleine spielen, sondern man ist selber auch aktiv. Und darauf achte ich auch, dass wenn wir Ausflüge machen, dass ich selber auch in Aktivität komme mit meinen Kindern, Wege zurücklege, schwimmen zum Beispiel, dass man selber Sport macht und nicht nur einfach sich hinsetzt und die Kinder abgibt.
Ja, das erlebe ich oft. Das erlebe ich oft auf innerstädtischen Spielplätzen, gerade am Wochenende, gerade im Prenzlauer Berg, da gibt es so Märkte und der Prenzlauer Berg ist ja ein einziger Spielplatz, ne? Ja. Dass sich die Eltern so irgendwie Wein holen vom Weinstand, auf die Bank setzen auf dem Spielplatz und so anprosten und ihr Wochenende starten und die Kinder spielen halt. Erlebe ich auch oft in Kreuzberg, dass sie sich halt einen reinstellen,
also schön,
so 2-3 Sekt halt, also jetzt lassen sie nicht volllaufen, ja, aber stellen sich so ein bisschen einen rein, so einen kleinen Beschwipsten und dann spielen halt die Kinder so.
Ach cool.
Es ist ein eigenartiger Lifestyle. Ja.
Ich kann dem auch was abgewinnen, aber es ist nicht das, was ich für mich will, weil ich kenne mich selbst und weiß, dass ich
in Sektlaune
dem auf jeden Fall erliegen würde, dass ich dann jedes Wochenende noch, ach, bevor ich jetzt selber in Aktivität komme, gebe ich die Kinder ab und lasse sie selber spielen.
Ab auf den Spielplatz mit euch.
Es passiert ja schon teilweise schon allein dadurch, dass wenn wir Freundinnen da haben von Marie oder eine Freundin, dass dann der ganze Tagesablauf am Wochenende sich extrem entspannt, wenn die sich verstehen, weil man selber gar nichts mehr tun muss. Die Kinder spielen einfach komplett alleine, Felix fuselt irgendwie dazwischendurch. Und auch da habe ich manchmal das Gefühl, ist es jetzt eigentlich das, was für mich als Familienmitglied die Vorstellung ist, wie ich eigentlich mein Wochenende mit den Kindern verbringen will. Aber darf natürlich auch mal sein.
Ich finde auch. Also beides darf sein. Ich frage mich das auch, wenn ich bei meiner Schwester mit Lilla bin, die hat ja auch 2 Kinder. Das läuft dann so ein bisschen von alleine. Dann kannst du dich eigentlich auf die Couch legen und relaxen. Ja. Oder auch wenn meine Mutter dabei ist oder so, dann übernimmt die auch ganz viel von der Rolle.
Ja.
Und das kann auch mal sein, aber sich dann nur rausziehen als Vater, finde ich ein bisschen, also wird einfach nicht dem gerecht, was ich sein will. Ich habe mir übrigens Gedanken darüber gemacht, wie mein Vater das selber immer gemacht hat.
Ja.
Und mein Vater hat tatsächlich eher die Sachen ausgesucht, aus meiner Erinnerung, nach dem, was er machen wollte.
Ah, das stimmt, das hattest du schon mal erwähnt.
Ja, nämlich. Und das macht er immer noch mit meinem Bruder, wo ich mir denke, so wow, okay, irgendwie ist es krass. Und auch das hat seine Berechtigung, ne? Ja. Weil man ja selber Bock drauf hat und irgendwann haben die Kinder dann vielleicht auch Bock drauf. Aber eigentlich ganz, ganz viele Sachen, die wir gemacht haben, haben wir da gemacht, weil er drauf Bock hatte. Ja. Also ich habe angefangen zu snowboarden, was cool ist, weil er angefangen hatte zu snowboarden und gesagt hat, ich zeig dir das. Ja. Oder habe mit Inlinern angefangen, weil er Inliner gefahren ist und gesagt hat, hey, wenn du auch Bock hast, dann kann ich dir auch welche holen.
Also da ist ja im ersten Moment auch nicht so wirklich was dagegen zu sagen, dass der Vater oder die Mutter der Impulsgeber ist für neue Aktivitäten, weil wie sollen die Kinder sonst erst dann überhaupt die Sachen kennenlernen? Aber ich war jetzt ja gerade auch im Urlaub mit meinen Kindern im Winterurlaub und habe mich das auch gefragt, weil natürlich ich den Winterurlaub machen will, auch meine Freundin ist nicht unbedingt die Winterurlauberin, sondern hat das nur durch mich kennengelernt, war jetzt zweimal Skifahren, fährt auch schon ganz gut und kommt den Berg runter und wir waren jetzt...
Ja, genau, sag es so bitte, sag es wie es ist.
Und wir waren jetzt genau in der Situation, dass Marie das zwar schon jetzt das dritte Mal in Folge kennengelernt hat und auch das Gondelfahren und alles total liebt, aber Skikurs schon eine Sache war, die sehr viel Überredungskunst bedarf. Also sie wollte das zwar, aber nur weil ich im Vorfeld auch wirklich dafür gesorgt habe mit einem Buch von Conny, die Skifahren geht, wo auch alles ganz detailliert aufgeschrieben ist, von der Anfahrt zum Skiort bis zu dem Skikurs wieder verlaufen wird und wieder nach das Ende des Skikurses ist und war dann auch so ein bisschen hin und her gerissen, ist es eigentlich was ich selber will, dass meine Kinder Skifahren, damit ich dann mit denen zusammen irgendwann diesen Urlaub gemeinsam verbringen kann, dass sie gemeinsam die Piste runterheizen können, wobei in 5 bis 10 Jahren das wahrscheinlich sowieso nicht mehr gehen wird oder unbezahlbar sein wird. Wir hatten jetzt auch 15 Grad stellenweise.
What?
Das war unglaublich, ey. Es war, unten war kein Schnee und oben. Yeah.
Am Ende ist Skifahren eine krasse Umweltsünde.
Das sowieso. Darüber muss man sich, glaube ich, nicht fragen. Man darf nicht wieder irgendwas anderes machen. Aber auch auf dem Berg waren, weiß ich, 10, 11 Grad im Februar, wo ich mir dachte, was ist hier los?
Aber das ist krass angenehm, ne?
Ja, es ist sehr angenehm, auch für die Kinder. Aber das war schon mit sehr viel Überredungskunst hing das zusammen, dass unsere Kinder, dass meine Tochter erst diesen Skikurs machen musste, dann haben wir gesagt, okay, wir switchen das Ganze und geben mir eine Einzellehrerin mit einem anderen Kind zusammen. Und am Ende konnte ich dann den letzten Tag mit ihr den Berg runterfahren, was mich unglaublich stolz gemacht hat. Also es war auch ein Gefühl, was ich so in der Form lange nicht mehr hatte, dass ich wirklich dachte, wow, jetzt ist sie so eigenständig, dass sie auf diesen Skiern im Schneeflug hinter mir herfahren kann. Vorher konnte ich sie maximal zwischen die Beine nehmen. Und es ist schon ein sehr cooles Gefühl. Aber ich habe mich, wie du selber auch gerade schon erwähnt hast, gefragt, mache ich das eigentlich mehr für mich, weil das ein Hobby ist, was ich gerne auch mit meinen Kindern leben wollen würde. Und irgendwann wird es meinen Kindern wahrscheinlich auch gefallen. Oder mache ich es auch deswegen, um den Kindern und meiner Tochter eine neue Welt zu zeigen?
Beides.
Und ja, es ist vielleicht beides, aber ich glaube schon, dass es
mehr für dich ist.
Mehr für mich ist.
Und auch das ist in Ordnung.
Ja.
Das passiert ja aus einer sehr, aus einer Freude, die von innen herauskommt. Einmal, glaube ich, passiert Erziehung und die Vermittlung von schönen Sachen immer daraus, dass du denkst, das ist die beste Version der Welt.
Mhm.
Und die zeigst du dann deinen Kindern, weil du dabei Freude empfindest, denkst du automatisch, meine Kinder müssen dabei auch Freude empfinden, weil es so schön ist. Das ist ja deine egozentrische Perspektive, die nicht stimmen muss.
Ja.
Und da gibt es dann immer einen Realitätsabgleich. Und trotzdem handelst du ja aus einer guten Motivation heraus, dich selber glücklich zu machen.
Ja, genau. Aber ich musste an meinen Vater denken, der viele Sachen gemacht hat, so wie deine auch, sportlicherseits, und uns immer mitgenommen hat, uns beiden Jungs, ob es Skifahren war, Tennis spielen und auch später das Segeln, was wirklich mit sehr viel Krampf und Widerstand unsererseits begleitet war. Und jetzt als Elternteil muss ich schon sagen, vieles davon, ich bin dankbar dafür, aber es war auch eine krasse Qual teilweise. Also wir wurden wirklich gezwungen, Sachen zu machen, damit wir dann irgendwann daran Spaß haben. Und wo ist da die Grenze? Also ab welchem Punkt sagt man, hey, das Kind ist im Widerstand und will nicht.
3, 4 NBA-Titel, da ist die Grenze für mich.
Ja, das gibt's ja.
Steffi Graf.
Viele Titel in vielen Sportbereichen, die eigentlich durch die Eltern initiiert wurden.
Eigentlich sind die Eltern die wahren Weltmeister.
Ja, genau.
Das ist meine Medaille, klack.
Zum Beispiel auch die Williams-Brüder.
Die spielen hervorragendes Tennis.
Die spielen hervorragendes Frauentennis. Die eine von denen hat ja die Verschwörungstheorie widerlegt, dass sie Transmänner sind. War ja lange Zeit im Gespräch, weil die ja die Frauentennisszene so krass dominiert haben mit ihren schon sehr kräftigen, muskulösen Körpern, in dem sie schwanger geworden ist. Und damit ist die Sache, denke ich, auch klar.
Hast du sie je mit einem dicken Bauch? Ah ja. Ja, klar. Die haben einfach eine Physiognomie, die unglaublich geil funktioniert.
Also, ja. Der hat Papa mit männlichen Hormonen einfach nachgeholfen im Babyalter.
Meinst du? ihr spielt mir schön Tennis.
Ihr spielt mir schön Tennis.
Okay, wir haben noch ein paar Hörermails bekommen und davon würde ich auf jeden Fall noch eine vorlesen. Davor die Info, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf Deezer, überall wo es Podcasts gibt, auf Audio Now und natürlich auf iTunes. Und da freuen wir uns besonders über Bewertungen und Kommentare. Also wenn ihr da was schreibt, ist das auf jeden Fall cool für uns. Wenn ihr mal was ohne eure Kinder machen wollt oder keine Kinder habt oder sagt, ich möchte was mit meinen Kindern machen, in jedem Fall. Am 27.06. steigt das Auf die Ohren Podcast Festival auf der kleinen, schönen Insel Lindwerder. Haben wir schon gesagt, dass Kinder kostenlos sind?
Hm.
Noch nicht, da machen wir das hier mit. Kinder kommen kostenlos rein. Und wer jetzt denkt, so, oh, was wird so ein Kinder-Event? Auf gar keinen Fall. Es sind immer extrem wenig Kinder da, obwohl sich die Insel anbietet. Aber es sind wenig Kinder da. Und ich spreche das öfters als Hypnose jetzt aus, damit das auch... Karten gibt's auf bestefreundin.de. Die Mara hat geschrieben, sie hat uns auch geschrieben an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und sie schreibt, als ich sehr klein war, haben sich meine Eltern scheiden lassen, weil mein Vater meine Mutter betrogen hatte. Von einem Tag auf den anderen standen wir plötzlich alleine da. Meine Mama, meine Geschwister und ich. Eine lange Zeit haben wir ihn nicht mehr gesehen. Uns allen hat das den Boden unter den Füßen weggezogen. Besonders mit einem meiner Geschwister hat das viel gemacht, was unter anderem zu Drogen, Alkohol, Trauma und Rebellion geführt hat. Was auch heute noch ein omnipräsentes Thema ist. Als wir ihn dann wieder sahen und sich herausgestellt hat, dass er neu geheiratet hatte, ohne was zu sagen, wurde alles noch viel schlimmer. Ich will nicht allzu sehr ins Detail gehen, das würde wohl zu lange dauern, aber schlussendlich sorgte unter anderem Vernachlässigung, unverantwortliches Verhalten, Hass gegen meine Mutter und ewiges Hin- und Hergerissensein dafür, dass es immer wieder zu Konflikten kam. Als kleines Kind wollte ich es allen recht machen und war oft unehrlich, was meine Gefühle anging. Ich habe meine Eltern oft angelogen, um sie glücklich zu sehen und Streit zu vermeiden. Schlussendlich brach dieses fragile Gehäuse aber zusammen und dieses führte dazu, dass ich meinen Vater nicht mehr sehen wollte. Manchmal denke ich, ich trage die Schuld an den ganzen Spannungen, die währenddessen und danach immer noch vorherrschten. Das ist jetzt mehr als 10 Jahre her. Jetzt hat nur eines von uns 3 Kindern Kontakt. Ich frage mich allerdings in den letzten Jahren immer häufiger, ob ich den Kontakt wieder aufnehmen soll. Dafür würde zum Beispiel sprechen, dass ich viel reifer geworden bin und nun endlich für meine Gefühle gerade stehen kann, mich gegen ihn behaupten können sollte. Außerdem gibt es natürlich den emotionalen Aspekt, dass er immer noch mein Vater ist und ich ihn natürlich auf eine Weise liebe. Es immer vermisst habe, einen Papa zu haben und auch mich nicht erst am Sterbebett mit ihm versöhnen möchte. Allerdings habe ich große Angst vor seiner manipulativen Art. Ich habe Angst vor einer Konfrontation und vor Wut, die da sein könnte, weil ich ihn so lange nicht sehen wollte und als Kind nicht ehrlich war. Ich habe Angst, meiner Mutter weh zu tun, Angst, dass er wieder schlecht von ihr redet und Angst, dass ich mich plötzlich wie meine Geschwister in einer toxischen Abhängigkeit zu ihm wiederfinde. Was soll ich tun? Mara, erstmal höre ich, dass da ganz, ganz viel Schuld ist, dass das Gefühl von Schuld an dir haftet. Wow. Schuld im Sinne von, ich habe für diese Stimmung gesorgt, ich habe mich nicht ehrlich verhalten, ich könnte meine Mutter unglücklich machen. Und ich glaube, was man sich in so einer Situation bewusst machen kann, ist, dass du zu jeder Zeit die beste Version von dir selbst warst. Mit dem Wissen, was du zu dem Zeitpunkt hattest. Wir leben das Leben vorwärts, verstehen es aber rückwärts. Das heißt, wir gucken auf viele Ereignisse in der Vergangenheit und mit einem hätte ich mal mich anders verhalten, hätte ich mehr zu meinen Gefühlen gestanden. Was wäre das Leben, wenn wir keine Fehler machen würden oder wenn wir uns nicht so verhalten würden, dass wir es heute anders machen können? Wie langweilig wäre das Leben auch. Mhm. Und du verstehst es natürlich heute, aber als Kind hast du es nicht verstanden. Und das ist auch völlig in Ordnung. Du warst die beste Version von dir selbst zu diesem Zeitpunkt. Das ist was innerlich erstmal sacken muss. Und du musst dir für das verzeihen, was du denkst, was du falsch gemacht haben könntest. Ich glaube, das ist der erste wichtige Prozess. Der zweite wichtige Prozess ist, zu wissen, dass es die eine Wahrheit nicht gibt. Also die Geschichte hast du ja wahrscheinlich öfters von deiner Mutter gehört als von deinem Vater. Mhm. Das heißt, wie oft hast du dir eigentlich die Perspektive von deinem Vater, mal abgesehen von alledem, was er gemacht hat, angehört? Was hat ihn dazu bewegt? Was hat ihn dazu geführt, bestimmte Dinge zu machen? Ich habe neulich mit einer Mutter geredet, die sich schuldig fühlt für bestimmte Dinge, wo andere Menschen übergriffig gegenüber ihren Kindern waren. Und die fühlt sich immer noch schuldig. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass sie selber Missbrauchserfahrungen hatte und deshalb die Grenze gar nicht so klar ziehen konnte für ihre Kinder.
Krass.
Weil sie diese Grenze nie selber für sich ziehen
Natürlich
konnte.
Natürlich
nicht. Also du kennst die persönliche Geschichte vielleicht von deinem Vater gar nicht so gut, dass du auch für sein Verhalten, was ich bewusst jetzt mal nicht bewerte, die Backstory nicht kennst und vielleicht auch ein Mitgefühl für das hast, was er gemacht hat. Und vielleicht stellt sich das auch anders heraus, aber wenn du es schaffst, mit einer gewissen Empathie in die Situation zu gehen, glaube ich, können sich ganz viele der Spannungspunkte auflösen. Das andere ist, du bist nicht verantwortlich für Gefühle von anderen Menschen.
Jakob hat irgendwann mal den ganz interessanten Satz gesagt bei Beste Freundinnen, den ich immer nicht so richtig verstanden habe. Man ist nicht verantwortlich für das Glück des anderen. Man ist nicht verantwortlich für das Glück des Partners oder anderer Menschen. Also, dass die auch immer für sich gucken müssen, was macht mich glücklich. Natürlich sollte man im Idealfall sich gegenseitig befruchten, zum Beispiel in einer Beziehung und gegenseitig ja auf ein neues Level bringen, was auch vor allem Glück anbelangt. Aber man ist nicht verantwortlich für die andere Person. Und auch du, und das höre ich hier raus in deiner Hörermail, machst dir große Sorgen darum, ob du, wenn du mit deinem Vater wieder Kontakt aufnimmst, ob du deine Mutter unglücklich machst, vielleicht auch deine Geschwister oder auch vielleicht dich selbst wieder runterziehen lässt von deinem Vater und vielleicht auch deinen Vater noch zusätzlich unglücklich machst, das ist nicht dein Thema, damit musst du dich nicht befassen. Du musst vor allem für dich gucken, wie sicher, wie geerdet, wie selbstbewusst bist du, dass du diesen Schritt machen kannst, wenn du ihn dir auch wünschst und wie sauber kommst du oder gehst du aus dieser Nummer wieder raus.
Und die Frage ist, möchtest du diesen Schritt machen?
Mhm.
Und da höre ich schon einen klaren Impuls zu, ja, möchte ich. Und das Letzte vielleicht,
aber vielleicht auch ohne Erwartung. Also
ja.
Das Schwierigste, was passieren kann, ist, dass du dir denkst, ich möchte meinen Vater wieder kennenlernen, weil ich habe schon immer mir einen Vater gewünscht und ich habe eine gewisse Vorstellung, wie es jetzt vielleicht im Erwachsenenalter sein könnte, dass wir uns nochmal neu kennenlernen. Und wenn du vielleicht zu viel Erwartungen hast, kann es passieren, dass du wieder enttäuscht wirst. Und deswegen glaube ich, ist es das Beste, dem Versuchen ganz neutral zu begegnen und nicht mit zu einer hohen Erwartung.
Wenn du eine Vorstellung von Menschen hast und ein bestimmtes Bild dir gezeichnet hast, gleichst du immer dieses Bild ab mit der Realität. Also du lernst eigentlich, es ist so, wie als ob du ein Poster mitbringst zu einem Prominenten und abgleichst auf der, okay, die Nase stimmt, die Augen stimmen. Und wenn du mit diesem Poster zu deinem Vater gehst, lernst du nicht wirklich deinen Vater kennen, sondern versuchst diesen Abgleich zu finden. Darum ist diese Neutralität, wenn es irgendwie geht, oder eine Offenheit, würde ich mal eher sagen, ganz, ganz wichtig und erstrebenswert. Und nochmal zu dieser Verantwortlichkeit. Deine Mutter ist eine erwachsene Frau und die ist für ihre eigenen Gefühle verantwortlich.
Allerdings waren sie schon immer.
Total. Und als Eltern ist das, würde ich sagen, ein bisschen anders. Und darum brauchst du dich auch als Kind nicht verantwortlich fühlen für deine Art, den Weg, den du eingeschlagen bist, es allen recht machen zu wollen. Du hast als Kind einfach deinen Schutzraum darin gesucht, für eine gute Stimmung zu sorgen, weil das das Umfeld war, in dem du leben wolltest. Das haben deine Eltern nicht geschafft aufzubauen und darum hast du es für dich in der eigenen Welt gemacht. Kinder sind reaktiv und reagieren auf bestimmte Situationen mit ganz eigenen Coping-Strategien. Dein eigenes Geschwisterkind, was den Weg der Drogen gesucht hat, hat es vielleicht nie geschafft, in die emotionale Öffnung zu gehen und hat dann später versucht, Emotionen wieder zu beleben oder den Schmerz zu bekämpfen mit Drogen, was auch immer der individuelle Weg war. Mhm. Aber es war der Weg, der dir zu dieser Zeit als der Beste erschienen ist. Mhm. Raus aus der Verantwortung, rein ins Tun, und das ist das Letzte. Denn das Leben lebt sich nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Und du wirst die ganzen Emotionen, die du in dir hast und die gesamten Gedanken und vielleicht auch die Vorwürfe und die Schuld, die lösen sich nicht nur in Gedanken auf, sondern vor allem im Kontakt mit Menschen, denen du das zuschreibst und die du daran knüpfst an diese Emotionen. In Gesprächen, im aktiven Verzeihen. Also meine Eltern haben sich für bestimmte Dinge, die sie mir angetan haben aus ihrer Perspektive, entschuldigt.
Ach, wirklich?
Die haben ganz offen gesagt, also gestern hatte ich ein sehr intensives Gespräch mit meiner Mutter und mit meinem Vater, lustigerweise. Mhm. Und die haben sich für Sachen entschuldigt, die sie gemacht haben, wo sie heute aus der heutigen Perspektive sagen, da hätte ich einfach für dich da sein müssen. Mhm. Also die Schwitzkastengeschichte, wo mich der Ex-Freund meiner Mutter mal 2 Stunden Schwitzkasten genommen hat. Dafür hat sich meine Mutter heute entschuldigt. Krass. Und hat gesagt, das war eine Situation, wo ich nicht für dich da war und wo ich nicht als Mutter eingestanden habe für dich. Mhm. Und damit löst sich, auch wenn es was Gesagtes ist, ganz, ganz viel auf.
Ja.
Zu wissen, dass die eigenen Eltern einen lieben und ihr Bestmögliches geben und einfach Menschen sind, die auch unfähig sind und fehlbar. Aber das für sich erkennen und das mit dir teilen, das macht eigentlich die Authentizität von Begegnungen aus. Und wenn du dir so eine Begegnung wünschst, dann schau, wie authentisch, Mara, du in diese Begegnung reingehen kannst. Und ich glaube, das ist was Generelles, was man im Leben sagen kann. Durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben wir einen bestimmten Blick auf die Welt. Und es ist schön, wenn wir diesen Blick auch immer wieder abgleichen können und in Gesprächen, in Begegnungen gucken können, wie sehr geprägt ist unser Blick und was gibt es noch für Realitäten und noch für Welten. Und damit entwickeln wir eine Offenheit, die eine neue Form der Begegnung möglich macht. Und ich glaube, wenn wir das in unser Leben und in unsere Erziehung integrieren, sind wir auf einem guten Weg.
Allerdings. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.